Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
So, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg, Arschlecke.
Und damit moin moin und herzlich willkommen zur ersten 2 für 3 der dritte Liga-Podcast-Folge im Jahr 2024. An meiner Seite ist Philipp. Nein, Spaß beiseite. Für die erste Folge haben wir uns gedacht, machen wir es in der Standardbesetzung. Der liebe Marco ist mit dabei. Moin, Marco.
Moin. Ja, uns gibt's auch noch, an alle, die sich das gerade fragen. Ja, letzte Woche ist natürlich kurzfristig ausgefallen. Davor...
Scheiß englische Woche.
Ja, englische Woche, die uns da ein paar Pläne durchkreuzt hat. Aber jetzt sind wir wieder da und hoffen, dass das war ja jetzt auch die letzte englische Woche. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Und wir können in unserem Wochentakt bleiben. Ja.
Sollte irgendwie klar gehen. Kann man noch frohes Neues sagen? Weil im Endeffekt haben die uns ja immer noch nicht gehört.
Theoretisch, ich habe immer gehört, man darf es sagen, bis im ganzen Januar darf man es noch sagen. Und da diese Folge am 31. hochgeladen wird, frohes Neues.
Frohes neues Jahr, liebe Leute. Ja, wir versuchen auch ein bisschen häufiger in der Standardbesetzung in der Rückrunde oder in dem restlichen Saisonverlauf zu sein, als es in der Hinrunde der Fall war. Auch wenn wir natürlich den lieben Philipp immer sehr gerne hier bei uns haben und ihm sehr gerne zuhören. Aber es war dann doch hier und da häufiger der Fall. Das soll so ein bisschen verändert werden. Ja, Marco, was steht heute an? Bisschen was über den 23. Spieltag. Und die Teams, wie sie in das neue Jahr reingekommen sind, richtig?
Genau, das ist der Plan heute. Und da können wir eigentlich auch direkt, wir können ja erstmal über kleine Geschehnisse reden, die so abseits von Ergebnissen passiert ist.
Da möchte ich, bevor wir zur dritten Liga kommen, ganz kurz die erste Liga rauskramen. Vergangener Spieltag, Nicolas Winter hat es schon wieder getan. Der Mann ist cursed. Er war als vierter Offizieller dabei. Dann kriegt der eine Linienrichter im Spiel von Wolfsburg, einen Ball aus kürzester Distanz voll ins Gesicht, ist benommen, kann nicht weitermachen. Also muss Nicolas Winter an die Seitenlinie, an die Linie als Linienrichter und ein Zuschauer ist zum vierten Offiziellen kurzfristig geworden. Aber es ist wieder irgendwas mit einem Schiedsrichter passiert und wieder war Nicolas Winter dabei.
Ja, jetzt ein bisschen, ich habe es auch getweetet, das ist ein bisschen wie Christoph Daum, der immer irgendwie daneben sitzt, wenn irgendwas passiert. Das immer komischerweise dabei ist.
Ja, Nicolas Winter ist auch eine arme Sau. Aber ja, irgendwie auch funny, Geschichten, die der Fußball schreibt. Aber ja, in der dritten Liga war auch ein bisschen was los.
Genau. Wir können ja mal einen Transfer zum Beispiel vorgreifen, auch wenn wir da, und wir steigen ja gleich eh mit dem Spiel ein, also, ja, wahre Liebe, FCK, ist es nicht geworden, denn Terry Boyd spielt jetzt beim Rivalen Waldhof Mannheim.
Ja, hat einen faden Beigeschmack aus Sicht der Lautre, aber gut, die wollten ihn nicht mehr. Er stand ja bei 60, glaube ich, auch auf dem Zettel und auch Lübeck soll wohl lose angefragt haben. Sandhausen, glaube ich, wollte ihn auch. Hat sich dann aber für irgendeinen anderen Typ aus China entschieden, der vor ein paar Jahren, bevor er nach China gegangen ist, fünfte Liga in Deutschland gespielt hat oder in zweite in Österreich, irgendwie sowas, weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Den haben die geholt und dann hat sich Terry entschieden, gehe ich mal nach Mannheim, kann ich in Lautern wohnen bleiben.
Genau, und das war auch der Hauptgrund, weswegen er nirgendwo anders hin wollte. Seine Kinder wollten halt, die wollte er nicht aus dem Umfeld ziehen, was man dann auch aus Spielersicht absolut verstehen kann. Und da merkt man wieder, solche Rivalitäten herrschen ganz oft nur bei Fans und nicht bei den Spielern. Und ich glaube,
wobei ich aber auch gut
finde, das nicht verstehen. Ja, sie spielen nicht mehr in derselben Liga. Ich glaube, dann kann man darüber hinwegsehen. Merkt das ja bei meinem eigenen Club auch, dass da, wenn der Rivale nicht in der eigenen Liga spielt, dass da sag mal, Auge zugedrückt wird. Das ist, man,
weniger Antipathie ist, als wenn sie in der gleichen Liga sind.
Ja, irgendwie schon.
So, das ist ja für mich auch der Fall oder bei meinen Clubs. Von daher ist das ja völlig in Ordnung und ich finde es sogar gut von Boyd, dass er sagt, er möchte seine Kinder da nicht aus dem Umfeld reißen. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch mal rein ins Sportliche.
Genau, das erste Spiel Freitag war nämlich Waldhof Mannheim zu Gast beim Halleschen FC.
Und eins vorweg, Mann Gast war es nicht.
Nee.
Möchtest du uns was erzählen über das Spiel?
Ja, kann ich machen, sofort. Ja, es ging erstmal los mit der Chance von Eichberger an den Pfosten. Und ja, dann kam es schon zum ersten Tor. Goras mit Flanke auf Beuth zur Führung 1-0. Oder 0-1 besser gesagt. Dann Hawkins zum 2-0 nach einer Vorarbeitung von Goden. Dann scheitert Baumann einmal an Havreljuk. Und Beuth dann schon zu seinem zweiten Tor zum 3-0. Landgraf da zu passiv. Und Hawkins findet Wagner und der trifft dann zum 4-0. Eichberger geht zu Boden. Es gibt Elfmeter und Rot. Das ist die Frage, ist das berechtigt? Ich würde sagen, also ich nehme mal vorweg, ich würde sagen, Rot ist zu hart. Ich finde nicht, dass er letzter Mann ist. Gerade auch bei so einem Spielstand. Gut, darf man jetzt nicht, eigentlich darf man da jetzt keine Abstufung machen, aber weiß nicht,
macht man ja Gelb immer auch getan.
Ich finde, Gelb hätte es auch getan und Nied fällt dann zum 4-1. Gerade weil es auch noch Elfmeter gab. Ne?
Ja, also gehe ich mit. Ich finde, der Elfmeter ist unstrittig.
Ja, klar.
Ich finde, das ist ein klarer Elfmeter, aber die rote Karte ist für mich ein Tick zu hart. Und ich greife schon mal vorweg, es ist nicht die einzige zu harte Entscheidung an diesem Spieltag.
Nee.
Aber da kommen wir noch später zu. Halle bekleckert sich nicht mit Ruhm in diesem Spiel. Sie zeigen, warum sie statistisch die schlechteste Defensive der Liga haben. Jetzt mittlerweile 48 Gegentore. In 22 Spielen, die haben ja noch ein Nachholspiel. Das ist extrem viel und das ist zu viel.
Ja, also es wiederholt sich, was wir die ganze Saison schon sagen. Also die Defensive von Halle macht halt vieles kaputt, was du vorne halt ausgleichen kannst.
Dabei spielt Sebastian May da nicht mal.
Du hast deinen Top-Auftakt gehabt gegen Duisburg, den Sieg, gegen Ingolstadt, den Sieg, gerade wenn du unten drin stehst, ne, so wichtige Siege. Ja, und dann verlierst du halt so gegen Mannheim und du hast insgesamt jetzt in den letzten 3 Spielen hast du 7 Tore kassiert. Und das geht einfach nicht.
Ja, zur Wahrheit gehört aber auch, dass du 7 geschossen hast, ne? Also sie schießen ja die Tore im Gegenzug. Weswegen sie ja noch auf Rang 16 stehen, 36 Tore insgesamt geschossen. Das ist ja nicht schlecht, aber es sind defensiv einfach zu viele Fehler und zu viele Gegentore. Und das ist 0, gar nicht das Spiegelbild aus der letzten Saison von Sretoristic und Halle. Wenn man sich an die Rückrunde letztes Jahr erinnert, was für eine starke Defensive die hatten. Und jetzt, und das Personal ist, glaube ich, dasselbe, beziehungsweise sehr identisch.
Ja.
Und die nächsten Wochen werden ja nicht einfacher, ne? Es geht gegen Sandhausen, Unterhaching, Aue, 60 und Lübeck.
Ja gut. Die Klimax war jetzt nicht perfekt, so mit Lübeck zu enden.
Ich habe die letzten 5, die nächsten 5 genommen. Nach Lübeck
spielst du
halt, nach Lübeck spielst du halt gegen Dresden und Münster.
Ja.
Also du musst halt, gegen Lübeck musst du 3 Punkte holen. Gegen 60 musst du eigentlich auch 3 Punkte holen. Gegen Aue ist ein Punkt irgendwie Pflicht. Weil ganz ehrlich, gegen Sandhausen, Haching, Dresden und Münster sehe ich keine Punkte. Und dann sieht es duster aus, wenn du nichts holen solltest vorher.
Ja, ja, das ist so.
Ja, und Rüdiger Rehm rettet sich irgendwie. Ich check's nicht.
Irgendwie zieht er immer den Kopf aus der Schlinge dann, ne?
Ey, die verlieren 2-1 zum Jahresauftakt gegen Lübeck. Dann verlieren, das ist so ein Spiel, wo du sagst, das darfst du nicht verlieren. Direkte Konkurrenz und so. Vor allem, wie sie es verloren haben. Velasco, ich glaube, das war Velasco Velasco in der 90 plus, ne, nicht ganz, in der 78. und 86. sehr spät mit den 2 Treffern. Dann spielst du danach gegen Dresden, da sagst du, ja, okay, kannst du verlieren. Ist dämlich, aber kann passieren. Oh, und dann spielst du gegen Halle und es ist so ein bisschen wahrscheinlich intern, boah, tendenziell könnte das Richtung Abschiedsspiel gehen. Und dann schießt du halt mal Halle 4-1 ab. und rettest dich erstmal wieder. Und ich, ach egal, ich weiß es auch nicht, ich check's nicht. Zumal sie gegen Dresden und Lübeck beides mal nicht gut aussahen.
Ja. Ja, ich versuche gerade was zu recherchieren, aber irgendwie finde ich das nicht. Das hat jetzt auch nichts mit dem Spiel direkt zu tun. Das ist mir nur eingefallen und nachher hätte ich es vergessen. Egal, nicht so wichtig.
Ja, Rüdiger, ja, du hast vollkommen recht. Rüdiger Rehm, weiß ich nicht. Deutsche Michael Fronzek, keine Ahnung. Rettet sich irgendwie. Naja, Mannheim bleibt erstmal 17. Ist aber ein Punkt an Halle dran. 2 an Bielefeld und 60. Die, zu denen kommen wir später, aber auch jetzt ziemlich mit in der Scheiße stecken, würde ich es mal nennen. Und ja, für die Mannheimer ist das natürlich Gold wert, diese 3 Punkte gegen Halle.
Ja, also die waren extrem wichtig, das hast du auch gemerkt. Das könnte natürlich jetzt so ein Knotenlöser sein, das werden wir jetzt sehen. Und ja, nächsten Spiele heißen dann, hast du gerade gesagt?
Nee, hast du nicht gesagt. Bei Mannheim nicht, nein.
Sind Münster, Ulm und Saarbrücken, also auch das wird nicht einfach. Gut, dann kommt Freiburg und dann Regensburg, also das ist schon hartes Programm, was vor einem steht. Und da entscheidet sich jetzt auch, glaube ich, ob man da ja die Tendenz nach oben gehen kann oder ob man da wieder in alte Muster fällt. Bin gespannt.
Ja. Wir werden sehen. Beide. Fakt ist natürlich, für beide wird das eine lange, lange Restsaison. 15 respektive 16 Spiele sind noch zu gehen und die werden extrem hart und extrem lang. Und ja, es wird interessant, wie das Ganze ausgehen wird. Für wen das auch interessant werden könnte, ist Saarbrücken gegen Ingolstadt.
Ist das schon das nächste Spiel? Ja,
denken wir gerne. 0-2 der Endstand. Und hier nehme ich vorweg, hier gibt es eine Menge Shit, die passiert ist. Die reinste Shitshow. Wir fangen erstmal damit an.
Mal los.
Es wurde schon eingeleitet, dass das Schreiber, der Torhüter der Saarbrücker, seit 6 Spielen ohne Gegentor ist. Spoiler-Alarm, wenn sowas genannt wird, funktioniert es meistens nicht, dann hagelt es Tore. Becker mit der ersten Chance für den FC. S-Funk pariert diesen aber stark. Dann ein direkter Freistoß von Karasim Rabihic ans Aluminium. Und los geht die wilde Fahrt. Zeitz gegen Lorenz im Zweikampf, der Ingolstädter fällt. Es gibt einen Elfmeter. Ist der erste Elfmeter deiner Meinung nach berechtigt?
Muss ich kurz überlegen. Ja. Das war ein richtiger Elfmeter.
Ja.
Oder war, ja, doch.
Das,
Bin gerade verwirrt. Ich habe den irgendwie vergessen aufgrund der anderen Entscheidung. Aber ja, der war, glaube ich, in Ordnung.
Der Elfmeter gibt's nicht. Würde ich auch sagen. Mause nimmt das Geschenk natürlich an. Dem interessiert das auch nicht, ob das jetzt einer gewesen ist oder nicht. Trifft zum 1-0. Danach fliegt Bonet oder Ferro mit Gelb-Rot. Hier die Frage an dich. Ist das berechtigt?
Ja, völlig überzogen. Also, du kannst so früh jemanden wegen Meckern gelb-rot geben, finde ich einfach, das ist wieder dieses fehlende Fingerspitzengefühl, was bei vielen Schiedsrichtern dieser Liga so ist. Ja, da kann man auch hier das Ding von, auch wenn das Ittrich war, da natürlich die Erfahrung, aber Halle gegen Waldhof meine ich jetzt.
Ja.
Dieses eine Ding, das war auch ein bisschen Fingerspitzengefühl-mäßig nicht gut. Auch hier. Ja, war auch, das Gelb-Rot kannst du nicht machen. Gelb, okay, aber nicht Gelb-Rot.
Richtig. Danach ist es eine Flanke von Malone auf Fröde. Der macht die 2-0-Führung. Und es gibt dann ein, ja, wie drückt man das aus? Ein Foul von Keitel an Risotto, der seine Beine dabei so ein bisschen hochzieht und glatt rot sieht. Wie ordnest du das ein?
Das ist ja schon ganz am Ende. Da war ja noch das nicht gegebene, der nicht gegebene Handelfmeter.
Stimmt, der war auch noch.
Also der war, ich muss zugeben, also dem gebe ich den Schiri vielleicht sogar, weil der war schwer zu sehen. Weil der hatte zwei Kontakte. Der eine war halt am Ellenbogen, der andere war an der Seite. Aber ist trotzdem Elfmeter. Und ja, das Ding, also das ist halt alles, aber eine Tätigkeit ist das nicht. Also er bewegt sich halt überhaupt nicht. Und ja, der Spieler fällt halt sofort. Also für mich ist das keine Tätigkeit. Und da habe ich sogar vorhin nochmal recherchiert. Rizzuto hat 2 Spiele Sperre bekommen. Das bedeutet, dass der DFB dieses Urteil bestätigt, dass das eine Tätigkeit war. Das ist so dieses, also wenn es ein Spiel gibt, ist meistens so, ja, belang falsch. Aber 2 heißt dann meistens, es war leicht, aber stimmt. Und ich finde, das ist falsch.
Es also, ist für mich völlig überzogen, da eine rote Karte zu ziehen.
Für mich ist das keine Tätigkeit. Für mich ist das überhaupt nichts.
Ja, eben. Also, ist immer gelb. Es ist ein Foul gegen Keitel, aber nichts anderes. Es ist nichts, ja, von genau. Rizzuto. Er ist am Fallen, er dreht sich ab und er knickt seinen Kopf ab, damit er nicht komplett kapaist. Er geht, während er sich da abrollt. Und da läuft Keitel in seine Beine. Also sorry, wo soll er hin?
Ja.
So, die rote Karte völlig überzogen. 2 Spiele Sperre, die für mich noch größere Verarsche in dieser Situation. Und ja, Schiedsrichterleistung für mich glatte 6.
Ja, laut Kicker 5.
Daniel,
aber die geben ja auch.
Nitzki.
Genau, aber Kicker gibt auch selten eine 6. Da musst du schon richtig, also da musst du schon richtig viel Mist gebaut haben.
Kicker-Noten sind eh schon.
Nur dann eine 6. Ja, ich finde zur Einordnung ganz gut, aber ich habe hier schon eine 5 erwartet. Ich kann ja mal vorlesen, oder vielleicht wolltest du das auch machen.
Kannst du auch gerne machen, was in der Kicktipp-Gruppe der liebe Vincent uns geschrieben hat.
Genau,
kannst du
ich lese mal vor. Ich meine, vielleicht haben es auch viele gelesen. Also nach Sichtung aller Fernsehbilder kann man echt sagen, dass wir heute nach Strich und Faden verarscht wurden. Klares Handspiel des Ingolstädters, der reißt die Arme komplett zum Ball hoch, aber kein Pfiff. Elfmeter für Ingolstadt kann man geben, muss man aber nicht. Okay. Ausgleich,
Saarbrücken.
Ja, Ausgleich völlig, ja, Saarbrücken völlig, die Abkürzung ist seltsam. Also ist nicht seltsam, aber FCS hätte ich jetzt erwartet. Ausgleich, Saarbrücken völlig regulär, Uaferro löst sich komplett abseits vom Geschehen, fair von seinem Gegenspieler. Danach gelbe Karte gegen Uaferro und der winkt einfach nur ab und rennt weg. Naja, er hat sich schon beschwert. Also Skirüfen zurück und zu Gelbro. Also er hat sich schon doller beschwert, man hätte, da gehe ich, also er winkt nur ab. Naja, er hat sich schon doll beschwert, trotzdem muss man da kein Gelbro geben. Rizzuto wird komplett umgewichst, als ihm ein Ingolstädter in den Rücken springt. Fällt dann und reißt die Beine hoch. Muss er nicht machen, aber vorausging auch ein brutaler Foul. Beide gelb und gut ist, aber nee, glatt rot. Habe ich was vergessen? Ach ja, der schubst seinen Rücken von Tölke. Im Strafraum hat es zwar nicht ins Fernsehen geschafft, aber war ja doch schon im Stadion deutlich genug zu sehen. Glückwunsch an den Schiri zum neuen Audi Q8.
Ist natürlich
nicht. Werbung. Nein, Spaß.
ist natürlich so ein bisschen die Fansicht, das ist klar. Aber insgesamt gehe ich da auf jeden Fall mit. Uaferro beschwert sich. Wenn er keine gelbe vorher gehabt hätte, hätte man da über gelb durchaus sprechen können.
Ja. Ja.
Dadurch, dass er eine gelbe hatte, hätte ich gesagt, hier Kollege, pass auf, zügel dich, sonst fliegst du. Das wäre der bessere Weg gewesen. Was natürlich ja gerade die Saarbrücker Fans aufregt, ist eben ein Instagram-Foto von dem Schiedsrichter, das ihn im Audi Driving Experience Center zeigt. Ja, weiß ich nicht. Der DFB sagt klar, sie sehen da keine Beeinträchtigung. Dem würde ich auch so zustimmen. Clever gewählt ist es trotzdem nicht. Und ja.
Das muss ich mir jetzt mal angucken. Moment mal. Das ist wichtig jetzt. Okay. Wie heißt der Schiri?
Daniel Bartnitzki. Hat sich privat gestellt.
Bartnitzki. Achso, sieht man nicht mehr.
Nee, er hat sich privat gestellt.
Ja, also mein Gott, also wirklich.
Die Frage ist halt, wann war das Foto? War das Foto, keine Ahnung, ist das 3 Jahre her?
Es ist völlig egal, wann das Foto war. Das hat damit auch gar nichts zu tun. Der soll machen, was er will. Der soll meinetwegen in seinem Geldspeicher ein Geld baden. Das ist mir doch egal. Der ist Schiedsrichter und damit ist das doch völlig unabhängig. Ist doch völlig egal, was er auf seinem Instagram-Profil macht. Ja, sagt man bei Fußballern doch auch nicht. Von wegen, der geht da und da in Urlaub, Blablabla. Also ja, macht er, aber das bewertest du ja nicht.
Ja. Das stimmt schon.
Also ich finde es, finde ich mir lächerlich. Also man kann ihn doch für das kritisieren, was er auf dem Platz macht. Und das war halt eine schlechte Leistung. Aber das sind doch Instagram,
es ist halt, Quatsch also, machen,
ist doch egal.
Es wird halt jetzt zu Dingens, es wird halt jetzt genutzt, um ihn so ein bisschen anzugreifen, um ihm da Bevorzugungen seitens Ingolstadt zu unterstellen. Auch ein ja, so eine Seite Blaulicht-Report aus dem Saarland schreibt, dass er sich als Fan des FC Ingolstadt outet. Also als Fan von Ingolstadt-Sponsor. So, naja, es ist halt ein Bild mit zwei anderen Dudes, wahrscheinlich Freunde von ihm. Und das Bild ist aus dem Oktober 22. Also man kann da auch dezent übertreiben.
Ja, dann erst recht.
Ich sag mal so, wenn das jetzt 3-4 Tage vor dem Spiel gepostet worden wäre.
Wie kann er nur ein Audi fahren?
Das oder, ist ja, oder zwei also, Tage nach dem Spiel jetzt, okay, dann kann ich, dann sage ich, okay, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ist schon ein bisschen sass.
Sind doch bestimmt auch Schiedsrichter, die bei Bayern pfeifen, bei Allianz versichert, oder? Das wäre
ja. Das ist ja, das ist ja skandalös. Oder ja. Schiedsrichter, die bei Werder Bremen pfeifen und über Wohninvest ihr Haus gefunden haben.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also das Bild ist aus dem Oktober 22, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt.
Oder Schiedsrichter, die Waldhof pfeifen bei Crazy Butter Sport. Ach nee, das wäre blöd.
Ja. Sponsored by Crazy Buzzer.
Ja, okay, da würde ich den Aufruf, da würde ich die Aufruf verstehen. Also, wenn jemand posten würde, wie er bei Crazy Buzzer einen Quatsch macht, ja, das würde ich verstehen.
Ja, natürlich, ich auch, aber das Ding jetzt, also bei allem.
Vielleicht sollte man Sponsoren genau danach bewerten.
Ja. Bei allem Hass und bei aller Kritik dem gegenüber, das ist ein doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Angenommen, der pfeift jetzt, keine Ahnung, Dortmund gegen Stuttgart und hat eine Versicherung, hat seinen Handytarif bei 1&1 und fährt einen Porsche. Ja, was machst du denn dann?
Oh. Tja, das ist.
Wen bevorzugt er dann? Nicht. Also, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, das finde ich ein bisschen viel. Dass man ihn kritisiert für eine wirklich katastrophale Leistung, völlig okay. Ja, aber. Obwohl ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie so ein Bild zu Rate gezogen und mich darüber echauffiert im Moment. Aber das jetzt größer zu machen, als es im Endeffekt ist, halte ich dann doch für sinnlos.
Ja, und Ingolstadt nach einem bisschen unglücklichen Saisonstart, Rückrundenstart, dann wieder mit einem Sieg, ne? Jetzt auf Platz 5, mit den Anschluss noch gewahrt auf die Spitzenplätze.
Ja, das auf jeden Fall.
Es reicht auch, über Ingolstadt zu reden.
Wir müssen die Audi-Fahrer nicht größer machen, als sie sind. Ich will kurz nochmal anmerken, dass Paco Testroth wieder eine beschissene Leistung geliefert hat, aber das ist ja nichts Neues mehr.
Ja, ich finde, Testroth ist gar nicht mehr so unbedingt in der Stürmerrolle, die er so spielt, dass das seine perfekte Rolle ist, sondern halt in der zurückgezogenen hinter Mause. Da sehe ich ihn irgendwie eher.
Ja.
Ja. Lass uns zum nächsten Spiel gehen. Körper. Welches willst du haben?
Erzähl mir mal was über Viktoria Köln gegen Unterhaching.
Viktoria Köln gegen Unterhaching. Können wir machen. Es ging los mit Schulz, der per Kopf zur Führung einköpft. Dann Krattenmacher, der an voll scheitert. Masada, der trifft dann nach einem starken Solo. Und Hopsch setzt den Kopfball dann übers Tor. Dann kurz vor Schluss macht Hopsch den Anschlusstreffer. Und ja, Krattenmacher scheitert noch einmal einen voll. Und Viktoria Köln kann wieder gewinnen. Also Viktoria Köln ist wirklich die, die Wundertütenmannschaft, wie sie es schon immer ist, immer gewesen ist. Und es bleibt dabei. Viktoria jetzt auf Platz 13.
Ja.
Wenn man bedenkt, was sie für einen Saisonstart hatten.
Haching aber auch nur 12. Ne? Also was heißt nur für den Aufsteiger super. Ist das
eigentlich ziemlich Duell auf Augenhöhe.
Richtig,
ne?
Ist das ideale Spiel, um es um 14 Uhr in einer Konferenz zu versenken.
Ja, absolut.
Das ist,
also,
und das ist nicht mal, das ist nicht mal despektierlich gemeint gegen irgendeinen von diesen beiden Clubs. Es ist einfach das perfekte Spiel für sowas.
Ja, genau. Also ich, wenn jetzt irgendein Team, was nicht so viele Fans hat, aber spektakulären Fußball spielen würde, da würde ich das jetzt auch nicht sagen. Aber das ist halt richtig. Mannschaften, die spielen beide okay in Fußball. Ungefähr auf Augenhöhe, aber
beide mal.
Keiner hat vom Spieltag gesagt, boah, freue ich mich auf Viktoria gegen Unterhaching.
Bis auf die da Fans vielleicht von beiden Seiten. Naja, aber das ist so ein,
selbst die halt hatten, glaube ich, noch andere Spiele laufen.
Das ist so ein Spiel. Ach, stimmt, die spielen ja auch. So würde ich das mal nennen.
Ja, das die ist haben so ein beide, Spiel, die schalten bei der Konferenz dahin, man denkt sich, nein, schalt weg.
So, die beiden spielen halt, was du schon sagtest, okay, in Fußball, die haben mal einen Ausschlag nach oben, die haben mal einen Ausschlag nach unten. Es ist, beide spielen einen Fußball ihrer Tabellenposition entsprechend.
Beide steigen nicht auf, beide steigen nicht
richtig, ab. Absolut richtig. Und ja, Haching verliert ein Spiel, gewinnt ein Spiel, verliert ein Spiel. Jetzt müssen sie wieder gewinnen. Haben gegen Ulm verloren, gegen Freiburg gewonnen, gegen Viktoria jetzt verloren. Jetzt müssten sie gegen Verl eigentlich wieder gewinnen. Fun Fact, gegen Ulm und Viktoria waren beide Spiele auswärts. Gegen Freiburg war ein Sieg. Der war zu Hause. Jetzt spielen sie gegen Verl zu Hause, also rein von dem Muster dürfte das ein Sieg für Unterhaching werden.
Ja.
Ja, und die Kölner? Für die geht es als nächstes zu kriselnden Arminen.
Oh. Da bin ich gespannt.
Das ist gleich das nächste Spiel. Regensburg-Arminia.
Unser nächstes Spiel.
Ja, willst du gleich was sagen dazu?
Kann ich gerne machen.
Ich habe da auch gleich noch einen schönen Hot-Take.
Es ging nämlich los mit Kerskel mit einem kleinen Fehler zum Einwurf. Und ja, Jan trifft dann mit einer richtig schönen Kombination durch Feed zum 1:0. Ja, und dann Kerskin erneut mit einem sehr dicken Fehler, verdribbelt sich und Feed kann das nutzen, nimmt den Ball ab und schießt, trifft zum 2:0. Dann scheitert noch Corbus an Gebhardt, dann fällt Mumlu und die Frage ist, ist der Elfer zurecht?
Ich finde, den Elfer kann man geben.
Finde ich auch. Und Bujolab, ich hab die Situation live gesehen, vom Rechner oder ich weiß gar nicht, vom Fernseher, vom Rechner, weiß ich gar nicht. Und hab gesagt, der haut den vorbei. Also ich hab Bujolab gesehen, hab den Ball gesehen und gedacht, der. Und ich hab nicht mal gesagt, den hält er, ich hab gesagt, der geht vorbei. Zugegeben, der war drüber, aber
können wir bitte kurz festhalten,
der Wille zählt,
dass du Bujolab zwar aus Schalke kriegst, aber Schalke nicht aus Bujolab.
Ein bisschen ist das so, ja. Genau, dann Geipel findet Feed, aber der verzieht knapp. Und dann fliegt noch Ganaus mit Gelb-Rot. Die Frage ist das zu Recht?
Ich finde die Gelbe tick zu hart.
Ich habe die Szene nicht vor Augen, aber ich habe im Kopf, dass ich es auch zu hart fand.
Das war so ein Notbremse-Ding.
Angeblich. Ah, ja, ja.
Aber weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass man sie geben muss. War halt... Ja, ich find's tick zu hart.
Ich kann es gerade nicht genau sagen. Ich glaube, ich fand's auch zu hart, aber ja. Und dann scheitert nochmal Mumlu und dann ist das Spiel vorbei und Bielefeld hat erneut verloren.
Und können wir bitte über den...
Und spielt jetzt gegen den Abstieg.
Können wir bitte über den coolsten Namen der dritten Liga sprechen?
Wer denn?
Thaddäus Monju Mumlu.
Achso, ja, das ist auf jeden Fall...
Liebe Grüße.
Aber in der Liga hat man auch einfach starke Konkurrenz mit der Bentley Baxter Bahn.
Richtig. So. Liebe Grüße gehen daraus an Nils, ein Kumpel von uns, der ist Hannover-Fan und der kennt dementsprechend Thaddäus Monju Mumlu gut und feiert den. Cooler Name. Einfach cooler Name, der Typ.
Das stimmt, ja.
Leihgabe.
Was machen wir jetzt mit Bielefeld?
Steile These. Hot Take.
Bielefeld geht runter, sagst du?
Nee. Bielefeld verliert am Wochenende und schmeißt Kniert, weil sie Schiss kriegen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Weil sie Schiss kriegen. Und das Problem ist aber nicht Kniert. Das Problem ist einfach, dass dieser Kader, das ist ein Kader mit 31 Spielern, wo nur Fabian Klos vorher bei Bielefeld war.
Aber es ist wieder diese Lottoziehung, was bringt ein Trainerwechsel diese Saison? Also es ist, wir haben ja inzwischen rausgefunden,
ich halte das für dämlich.
Es ist wirklich ein Cointoss. Es ist ja wirklich ein Cointoss. Letzte Saison Meppen hat sehr viel gebracht. Auch, also es, am Ende sind sie abgestiegen, aber die Ergebnisse haben ja für sich gesprochen. Diese Saison kann man zum Beispiel sehen, Lübeck bringt aktuell nicht wirklich viel.
Und Rolle rückwärts macht. Duisburg hat nichts gebracht.
Duisburg bringt nicht so viel.
Und Rolle rückwärts. Noch? Saarbrücken, Ziel hatte zwischendurch einen Aufwärtstrend. Sandhausen hat das auch nicht so viel gebracht. Die haben unter Keller eine kurze Zeit besser gespielt, aber sind auch nicht so viel stärker drunter.
Aber 60 zum Beispiel hat einigermaßen, also ein bisschen was schon bewirkt. Ne?
Ja, das stimmt. Es ist schwierig. Kein
Trainerwechsel.
Mannheim würde ich nicht mit in die Verlosung nehmen. Das ist einfach, Rüdiger Rehm rettet sich irgendwie.
Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Kniat nicht mehr viel Zeit hat. Und jetzt gegen Viktoria ist tatsächlich ein Spiel, wo es halt wirklich, wo du gewinnen musst. Ist ein direkter Konkurrent. Und wenn du da verlierst, zeigst du halt auch, dass du in diese Tabellenregion gehörst. Und dann ist für Kniat wahrscheinlich bald Schluss.
Ja, leider.
Frage ist, wen sie denn holen. Lass uns dann diskutieren.
Ich kann dir wen sagen. Dann wird er endlich wieder da sein.
Antwerpen.
Marco Antwerpen. Ja, weil die einen Trainer, also wenn die Kniat schmeißen, dann brauchen die eher einen Trainer, der wirklich Defensivfußball erstmal macht, um in der Liga zu bleiben. Und da ist Marco Antwerpen die beste Lösung. Und er hat halt einen Namen.
Antwerpen wäre einer für, obwohl, naja, Halle musst du dein Offensivpotenzial schon nutzen.
Ja.
Ja. Vielleicht wäre das was, ja, vielleicht. Man muss natürlich auch sagen, das war jetzt, also zum Beispiel der Kersken-Fehler, der hat ja zuletzt echt ganz gut gespielt, ne? Also, passiert dann auch mal. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße.
Natürlich. Alles fein. Es ist ein junger Torhüter, dem kann das mal unterlaufen. Ich finde auch, dass es okay ist, wenn ihm das gegen Regensburg unterläuft. Finde ich besser, als wenn ihm das gegen Lübeck oder Mannheim unterläuft, die direkte Konkurrenz halt sind. Weil Regensburg ist in einer ganz anderen Tabellenregion. Und ich glaube, unabhängig von Kerskens Fehler, hätte Regensburg trotzdem das Spiel gewonnen.
Ja, glaube ich auch. Ja, die sind einfach, ich finde, die sind giftiger. Die sind abgezockt, die wissen, wie man Fußball spielen muss. Die sind auch, ja.
Und die haben nicht den Monsterumbruch gehabt. Die haben nicht den Monsterumbruch gehabt.
Ja, die hatten schon
groß. Wie Bielefeld. Also, die haben den Trainer gehabt, der den Verein schon ein paar Monate, 2, 3, 4 Monate betreut hat und kannte. Bei Bielefeld ist ja alles neu. Und bitte, Bielefeld, haltet an Kniat fest. Langfristig ist das Beste, was ihr machen könnt.
Ja, langfristig schon, aber ich meine, ich bin ja bei dir. Ich glaube schon, dass du jetzt anders auf das Spiel gucken musst. Du musst jetzt defensiver, du musst jetzt auf Klassenhalt spielen, das ist so.
So, und er weiß, wie das geht. Und lass die Neuzugänge Mumulo und Korbos mal ankommen.
Aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, also Bielefeld spielt ja jetzt nicht den größten Müll.
Nein.
Ich glaube eigentlich von der Qualität her wird Bielefeld nicht absteigen. Eigentlich.
Die schlagen sich zu häufig selbst.
Ja.
Eben durch solche Fehler. Entweder weil die Abwehr vor Kersken Mist baut oder weil Kersken jetzt Mist baut. Er hat halt zweimal Mist gebaut. Ist bitter.
Ja, und Regensburg festigt Tabellenrang 1.
Nachdem sie ihn kurzzeitig verloren haben. Auf
bestem Wege zurück in Liga 2.
Jo. Nachdem sie ihn aber auch kurze Zeit verloren haben, ne?
Ja, klar.
Sind ja auch nicht so gut ins neue Jahr gestartet mit dem Unentschieden gegen Verl und der Niederlage gegen Dortmund.
Genau, da hat man schon gedacht, geht's jetzt wieder bergab, aber das passiert scheinbar auch den Besten.
Bielefeld spielt halt auch Aufbaugegner, ne?
Ja, du hast halt einfach die Fehler genutzt, ne? Also die haben halt, die waren halt abwarten, haben die Fehler genutzt und die haben ein Regensburg-Spiel gemacht. Das hat wieder funktioniert. Also, absolut respektabel.
Richtig.
Wollen wir ein Spiel weitergehen?
Gerne. Da hätten wir dann Freiburg-Verl. Auch so ein klassisches 14 Uhr, wir versenken es in der Konferenzspiel.
Ja, dann bist du mal dran.
Ja, mache ich doch. Sehr gerne. Kleiner Funfact vor dem Spiel. Verl hat seit 5 Spielen nicht gewonnen und Freiburg dachte sich, wir toppen das, denn die haben seit 12 Spielen nicht gewonnen. Es ging damit los, dass Benjamin Opoff ein langes Ding relativ zentral klärt. Sessa kommt dann an den Ball, nimmt ihn an, guckt kurz hoch, wo Opoff steht, zieht dann aus rund 40 Metern ab. Der Ball geht allerdings knapp am Tor vorbei. Wenn der reingegangen wäre, klarer Benjamin Opoff-Fehler. Danach ist es Bauer, der den Neuzugang lang findet. Dieser setzt den Ball allerdings knapp am Tor vorbei. Sessa sucht dann Wolfram. Das ist auch dann das Führungstor und das einzige Tor am Spiel in diesem Spiel. Viertes Saisontor für Wolfram, 1:0. Ambros trifft in der Folge nur Aluminium. Wolframs Fallrückzieher im Fünfer in der zweiten Hälfte geht noch am Tor vorbei. Bauer sucht Al-Ghadioui, der schießt auch am Tor vorbei. Ein Ding, was man eigentlich machen muss, wenn man da steht, wo man steht. Und unbehauen kurz vor Schluss mit einer absoluten Glanzparade. Ein relativ unspektakuläres Spiel endet 1:0 für den SC Verl.
Ja, für Freiburg, jetzt weiß ich auch, jetzt, erstens habe ich jetzt auch gefunden, was ich recherchieren wollte. Nämlich letzte Saison, um denselben Zeitpunkt, nämlich nach dem 23. Spieltag, war welcher Verein auf dem letzten Platz?
Verl.
Was?
Nee, keine Ahnung. Duisburg.
Ja, nein, wer wohl? Letzte Saison.
Achso, selbe Zeit.
Ja, natürlich. Die waren doch fast immer nur auf dem letzten.
Stimmt. Die waren ja letztes Jahr noch in der Liga. Fühlt sich schon so lange her an. Nicht so gut.
Mit wie vielen Punkten ist die Frage? Das ist eine Quizfrage an dich. Selber Zeitpunkt.
War das das Spiel gegen Dresden? Nee, das war ein Tick früher, ne?
Ich kann mal gucken, was das letzte war. Davor haben sie 3-1 gegen Mannheim verloren.
10 Punkte? Und
ich kann dir sagen, also 10 Punkte hat ja jetzt Freiburg diese Saison. Also hat ja aktuell Freiburg. Das wollte ich vergleichen.
Meppen hatte 12.
Meppen hatte 19.
19?
Ja.
Ja, okay, Freiburg ist weg.
Da gehe ich nämlich auch mit.
Und die sind als letzter weg.
Und wenn man danach geht, dann ist Duisburg mit seinen 17 ja auch noch schlechter als Meppen letzte Saison.
Ja, stimmt.
Obwohl Duisburg würde ich noch nicht ganz abschreiben. Also Duisburg ist so das Meppen letzte Saison. Freiburg würde ich abschreiben. Also da läuft überhaupt nichts. Man schießt einfach keine Tore. 16 Tore in der Liga, das ist einfach gar nichts. Man hatte übrigens, ein gewisser Verein hatte übrigens zum selben Zeitpunkt 45 Punkte letztes Jahr, das war der SC Freiburg.
Ah, okay, krass.
Und da waren sie schon Zweiter, also.
Ja.
Und da hatten sie doppelt so viele Tore geschossen. Und die haben auch letzte Saison schon wenig Tore geschossen.
Ja, das ist sowieso das größte Problem, die schießen keine Tore. 16 Tore in 23 Spielen, das ist Katastrophe.
Das ist absolut Katastrophe.
Und im Gegenzug hast du halt auch 42 gekriegt. Das ist genauso Katastrophe.
Ja, das ist für eine Mannschaft, die auf ihre Defensive setzt, das sind die zweitmeisten Gegentore der Liga.
Ja, ja, nur Halle hat mehr.
Hinter Halle. Das ist also.
Und Halle hat aber im Gegenzug 20 Tore mehr geschossen.
Ich glaube, die haben sich auch schon darauf eingestellt, die werden diese Liga am Ende der Saison verlassen. Und ja, gibt Dinge, die ich schlimmer finde. Als sowas.
Nicht so
es wäre schlimmer, wenn der Duisburg absteigen würde.
Das würde mir auch mehr wehtun. So, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Thomas Stamm da immer noch Trainer ist und da auch bleiben wird.
Ja, und der SCVL hat mit einem kleinen Arbeitssieg dann doch sich auf Platz 6 festigen können. Auch wenn da die Tendenz ja eher nach unten zeigt. Also ohne Batista Meier sehen wir jetzt nicht, dass Verl noch beim Aufstiegsrennen irgendwie mit eingreift, ne?
Und über ihn müssen wir reden.
Wie, über Batista Meier? Der ist aber nicht mehr da.
Ja, ich weiß. Der ist zu Dynamo zurück und spielt keine Rolle.
Das haben wir doch schon angesprochen, oder?
Nee, wir haben darüber gesprochen, dass es passieren könnte. Nicht, dass das fix ist.
Ja, es ist passiert. Genau. Und spielt da keine Rolle. Schade.
Und ich verstehe es nicht, aber ich finde, dass sie den ein oder anderen sehr interessanten Spieler geholt haben. Neben OBM ist übrigens auch mal Korbos noch weg. Tut natürlich weh, weil beides zwei absolute wichtige Spieler sind. Aber sie haben sich mit interessanten Leuten verstärkt. Und einen davon habe ich dir ja auch geschrieben, dass der meiner Meinung nach der ideale Ersatz für Oliver Batista Meyer wäre. Und das ist Berkan Tass.
Ja, war ja Ex-Spieler von vor 2 Jahren. Ich glaube 2 Jahren, ne?
Ja, kommt hin.
Und ist absolut sinnvoller Move, ne?
Richtig. Das denke ich auch. Zudem haben sie ja auch noch Niklas Natsch oder Neid geholt für ein halbes Jahr. Leihgabe von Paderborn. Wenn wir uns an die letzte Saison erinnern, wo Fair schon eine Leihgabe von Paderborn hatte, dann wissen wir, dass das funktioniert im Regelfall. Das war nämlich letzte Saison Jesse Tocbenio. Und genau. Dann gab es jetzt noch gerade frisch gestern einen, wie ich finde, richtig interessanten Spieler. Denn sie haben sich nochmal mit Adrian Fein verstärkt. Der ein oder andere dürfte ihn kennen. Er war in der Jugend des FC Bayern, hat dann 3-mal Bundesliga für Fürth gespielt, 52-mal zweite Liga für Regensburg und den HSV und ist jetzt ist dann zu Excelsior Rotterdam gewechselt, wo er jetzt auch herkommt. Er hatte eine Stoffwechselerkrankung, weswegen er diese Saison nicht viel gespielt hat, ist aber mittlerweile laut Aussage, ist diese vollständig unter Kontrolle und spielt ab sofort für den SC Verl. Wie lange, ist nicht bekannt. Also 3 sehr interessante Verpflichtungen um Oliver Batista Meyer und Mael Korbos, die ja schon mit die wichtigsten Spieler im Feldsystem waren, aufzufangen.
Ja.
Trotzdem werden sie sich nicht da oben so hart halten können. Da war Oliver Batista Meyer einfach nochmal ein ganz anderes Level.
Das stimmt, ja. Genau, also ich denke, bei Verl, die werden die Saison jetzt ausklingen lassen. Ich denke, da wird... Hat groß genuges Polster nach unten aufgebaut und kann die Saison jetzt ausklingen lassen, hat ein bisschen Verstärkung geholt. Ich finde, man arbeitet da einfach wirklich gut.
Ja.
Das muss man einfach mal sagen.
Schön.
Das sagen wir auch oft genug. Schlaue Transfers, mit wenig Geld gut umgegangen, richtig. Jedes Mal. Und da.
Schön wäre, wenn.
Mit den Trainern kann man, die Trainer werden nach und nach immer beliebt auf dem Trainermarkt. Auch wenn die gefühlt nie irgendwo anders funktionieren.
Ja, wer weiß. Vielleicht ist Alexander Endel da das Ende vom Lied.
Ja, wer weiß.
Schön wäre natürlich, wenn Verl in der Top 10 finisht.
Ja, würde ich den auf jeden Fall gönnen.
Das traue ich denen auch. Das traue ich denen auch zu. Nur eben nicht Top 5. Hätte ich denen zugetraut, wenn Batista Meyer geblieben wäre. So natürlich nicht. Dynamo hat ihn zurückgeholt und setzt ihn nicht ein. Scheint ihn aber auch noch nicht verkaufen zu wollen. Ja, du machst halt direkte Konkurrenzschwächung damit, ne? Das ist das Einzige, was diesen Move clever erscheinen lässt.
Ja.
Dadurch, dass er eben Leihspieler ist, hat er selber kein Mitspracherecht. Next Game?
Ja, können wir machen.
Kein Mitspracherecht in Sachen Aufstieg hat auch der MSV Duisburg. Die waren zu Gast beim SSV Ulm. Die haben Mitspracherecht, wenn es um Aufstieg geht. Und Marco, ja. Magst du uns was dazu sagen?
Ja, es ging erstmal los, dass Gahl an Müller scheitert und dann Gahl nach einer Ecke zum verdienten 1:0 Führung. Auf der anderen Seite scheitert Pledel knapp. Dann Castanars, der trifft per Abstauber zum 2:0.
Übrigens Chester zweites scheitert. Tor im dritten Spiel.
Genau. Chester scheitert nochmal an Müller und Köters Flanke wird zum Torschuss und landet im Netz, jetzt nur noch 2:1. Hiegel verzieht und gibt die Entscheidung und Müller in der Nachspielzeit dann zum 2:2. Also nochmal Glück gehabt im Unglück und Duisburg kann einen Punkt holen gegen starke Ulmer.
Richtig. Duisburg wird mit diesem Punkt auch deutlich besser leben können als Ulm.
Ja. Gerade die Schlussphase hat Duisburg halt nochmal euch gedrückt, ne?
Ja. Und es ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, würde ich mal sagen.
Ja, man muss halt irgendwann in so ein Flow kommen, wo man halt ein paar Siege holt. Also richtig. Das kann ich als jemand, der letzte Saison in einer ähnlichen Lage war, dessen Verein. Man muss irgendwann ein Siegesflow kommen, sonst, ja, sonst wird das nichts. Und selbst dann, ja, selbst dann.
Von mir aus auch gerne mit Boris Schommers.
Ja, ja, klar.
Hauptsache, man bleibt
das
halt drin.
Das wird ja so bleiben.
Ja, das denke ich auch.
Sonst muss ich die Saison nochmal irgendwie gucken, dass ich nochmal ein Duisburg-Spiel sehe. Was ich eh vorhatte.
Ja, aber... kannst ja bei Magenta gucken.
Naja, witzig.
Ah, nee, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wie du es meinst.
Ja, das Problem ist halt Terminkalender und so, ne? Es muss halt passen. Ja, wenn der eigene Verein dann spielt, ist auch immer blöd. Und
also, liebe Leute, macht kräftig Werbung für uns, dass wir das hier als Hauptberuf machen können und dann mehr ins Stadion können.
Ja. An der Stelle können wir unseren PayPal-Link mal erwähnen.
Ah, das ist heute eine Folge mit sehr vielen Jokes. War ein bisschen was anderes, ja. Das ist das neue Konzept. Und rein in die nächste Werbung, Crazy Buzzer ist wieder da.
Ja, Crazy Buzzer sponsert heute die Folge. Nicht. Hey. Ich war noch nie auf dieser Seite und ich hoffe, dass ihr da auch alle noch nie wart. Das klingt so unseriös.
Die Hoffnung kann ich, wahrscheinlich auch unseriös. Die Hoffnung muss ich dir leider nehmen.
Ach, da warst du schon?
Nein. Ich hatte aber mal überlegt, ob ich da mal reingucke und mir diese Seite mal angucke.
Ja, ich werde es nicht tun.
I mean, die Sponsoren Hertha. Hertha hat in den letzten Jahren nur komische Sponsoren oder Kacke gehabt. Das klingt schon super unseriös.
Wir müssen über was anderes reden.
Ja.
Apropos crazy.
Ulm, gehen die hoch. Ich will ein Hottake von dir haben. Gehen sie hoch oder nicht? Ja oder nein?
Dafür muss man ja gucken, wer... Also ich kann mir gut vorstellen, dass Ulm Relegation spielt. Dafür müsste man ja gucken, wer zweite Liga Relegation spielt.
Schalke oder Braunschweig?
Stand jetzt.
Es wird sich zwischen den beiden entscheiden, bin ich mir relativ sicher.
Ich sag nein. Ulm geht nicht hoch.
Aber dann, weil sie an... Braunschweig
möchte
scheitern.
Ich nicht festlegen.
Weil sie am Braunschweig scheitern. Ich sag mal so, wenn sie gegen Schalke spielen würden, würden sie gewinnen, weil Schalke der Kackstift geht.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube schon.
Ich glaube eher andersrum.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Schalke geht richtig der Arsch auf Grundeis, wenn die gegen Ulm spielen müssen, weil sie sehen, auch Kacke. Und die kommen gegen so physisch starke Mannschaften nicht klar.
Weiß ich nicht, das ist mir auch zu. Also ich glaube halt einfach nicht, dass Ulm Zweiter oder Erster wird und
ja, das
glaub in der Relegation glaube ich, dass sie das nicht schaffen werden.
Ich glaube, in der Relegation packen sie es. Und dann haben wir ein zweites Elversberg. Mehr oder weniger.
Ein Elversbergchen?
Ein Elversbergchen.
Ein Elvershügel.
Ein Elvershügel, ja. Ja, Duisburg. Eigentlich alles zugesagt, ne?
Kann erstmal sagen, gute Besserung an Mai.
Oh ja.
Der sich einen Kreuzbandriss war es, ne?
Ja.
Der sich einen Kreuzband zugezogen hat. Für ihn ist die Saison vorbei und ja, gerade hat man so sich ein bisschen eingegroovt mit ihm. Aber ja. Jetzt muss man das irgendwie anders ersetzen.
Tut halt vor allem mental einfach super weh für die Mannschaft. Weil er mental so ziemlich der wichtigste Spieler da ist.
Ja, und auch vorne, ne? Also vorne ist halt auch echt wichtig.
Dann kommt da so eine Hiobsbotschaft, das tut dann schon sehr weh.
Sagst du, Duisburg packt es noch oder packt es nicht mehr?
Ich würde es mir wünschen, dass sie es packen. Aber ja, ich glaube nicht, dass sie es schaffen.
Ich gucke halt, wer auf den Nicht-Abstiegsplätzen steht. Und da steht halt Halle, Bielefeld, 60. Und ganz ehrlich, da sehe ich es nicht.
Nee, wenn überhaupt.
Also, würden da jetzt Halle. Vereine stehen wie... Würden da jetzt Vereine Lübeck. Stehen wie Ferl oder Viktoria meinetwegen oder Lübeck, genau. Dann würde ich sagen, ja, das kann man schaffen.
Ferl?
Aber, ja, nein, vom Namen her auch. Wenn Ferl jetzt... Ne, so ein 60 Bielefeld Halle, die können sich zur Not auch nochmal einen Trainer kurz vor Schluss leisten, nach dem Motto.
Ja, Halle hat dafür immer irgendwie noch Geld übrig. Obwohl, Halle sehe ich mit Duisburg.
Halle kann ja Fußball spielen.
Halle sehe ich in etwa auf einem Level mit Duisburg vom Kader. Aber Halle ist, wirkt deutlich mehr wie eine Mannschaft und auch deutlich gefestigt.
Halle kann Tore schießen. Und das ist der Unterschied. Das,
weil sie halt einen verdammt guten Stürmer mit Dominik Baumann haben.
Bielefeld und München 60 sind so weit enteilt vom Kader und von der spielerischen Klasse im Vergleich zu Duisburg.
Ja.
Und man schaue sich das mal an. Ja, 60 hat nur 2 Tore mehr geschossen als Lübeck. Als Duisburg. Das stimmt. Aber 60 hat auch 11 weniger kassiert. Und Bielefeld hat genauso viel kassiert wie Duisburg, das stimmt, aber 11 mehr geschossen. So, und Halle 11 mehr gekriegt, richtig, aber auch 14 mehr geschossen. Das ist, spricht halt nicht, ja, spricht für mich nichts für Duisburg. Und sie haben ja schon 4 Punkte Rückstand auf Rang 18, 6 Punkte auf Mannheim, die 17. sind, dass beides immer noch Abstiegsplätze sind und es ist schon eine relativ kleine Lücke. Und selbst für Mannheim und Lübeck wird das schwer, gegen 60 Bielefeld und Halle anzukommen.
Ja. Also ich denke halt, Freiburg, da kann man über den 20. Platz kann man so einen dicken Strich ziehen. So. Ja, ich denke, dass Freiburg nicht mal den letzten Platz mehr verlassen wird.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Freiburg wird nicht über 20 Punkte holen.
Ja, das ist ja möglich.
Die holen doch maximal 9 Punkte.
19 Punkte Abstieg, boah, das wäre hart. Das wäre richtig hart.
Ist das war Havelse nicht auch so?
Weiß ich nicht, Havelse, muss man mal gucken.
Ich guck mal eben nach.
Ja, aber sind die so, ich guck mal eben. Havelse, dritte Liga.
Wann war das denn? Wann sind die
Ist ja egal, man kann ja.
War das in der dritte Liga?
21-22 war das. Jetzt muss man nur noch auf 21-22. 21-22 stellen.
Ich habe die Tabelle offen.
Ja.
23 Punkte hatte Havelse.
Siehst du? Ich glaube, es wäre historisch die schlechteste.
Aber
Jena hatte auch mal eine richtig miese Saison.
Havelse hatte da auch schon 7 Punkte Rückstand auf Rang 18, 14 Punkte Rückstand auf Rang 17 und 17 Punkte Rückstand auf Rang 16. Havelse ist nur als 19. abgestiegen, weil der Türkgücü da die Insolvenzsaison hatte.
Stimmt, ja.
Ist das die Saison, die zweite Saison, wo es keine Insolvenz gibt?
Noch. Beschrei es nicht.
Huh. I mean,
so.
Gern sehen.
Eine Sache gerade nachgucken noch.
Also leider, glaube ich, ist Duisburg weg.
Der Spieltag, Tabelle. Wann ist Jena Okay, das war nicht die Saison, wo Jena abgestiegen ist. Wieso hat das mir dann angezeigt? Mann. Ich werde hier belogen von Google. Ich werde einfach dreist angelogen. Jetzt mal im Ernst, wann sind die abgestiegen? 17, 18? Jena?
19, 20 müsste das gewesen sein.
18, 19?
18, 19 müsste Cottbus gewesen sein.
Ja, stimmt.
19, 20 müsste Jena runtergegangen sein.
Auch 23 Punkte. Okay, ich hatte auch im Kopf, dass die sehr wenig Punkte hatten in der Saison. Aber die haben 40 Tore geschossen.
Und jetzt,
klingt mir besser, als es ist.
Oh. Ey, die nächsten 5 Spiele für Duisburg, ne?
Ja.
Zu Hause gegen Regensburg.
Aua.
In Verl.
Ja, geht.
Zu Hause gegen Viktoria.
Geht.
In Münster.
Geht.
Und zu Hause gegen Dortmund.
Geht.
Ich sage dir ehrlich, ich finde das gar nicht geht. Viktoria, die einzige Mannschaft, wo ich sage, okay, da sind 3 Punkte möglich, aber geh in Verl, sehe ich nicht. In Münster, sehe ich nicht. Zu Hause gegen Dortmund, okay, könnte was abfallen. Zu Hause gegen Regensburg, da geht es auf Fressbrett.
Also mal sehen. Also Regensburg ist halt auch so ein Defensivteam, ne? Also da könnte das wird wahrscheinlich auch ein sehr hässliches Spiel.
Ist Sonntag 19.30 Uhr, Topspiel.
Ja, dann da kann man das schön im Bett angucken.
Da kann man einschlafen. Weil
ja.
Super Bowl ist erst gesagt, eine Woche
nichts
später.
Nichts gegen die Leistung von den Teams oder so. Das hat einfach damit zu tun, dass der Spielstil sehr defensiv ist von beiden.
Richtig. Aber leider wird Duisburg, glaube ich, runtergehen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, warte mal, kurz mal gucken, ob das in unser Dings passt. Das ist ein komischer Cliffhanger, den ich gerade habe.
Ich verstehe deinen Cliffhanger auch nicht.
Und ich glaube auch, dass Lübeck mit runtergeht.
Okay. So, das war
die Überleitung.
Die Überleitung hatte ich die ganze Zeit schon im Kopf, aber ich wollte dich warten lassen.
Ich wollte gucken, ob die am Sonntag gespielt haben.
Nee, Samstag. Das
Samstagspiel hervorgezogen.
Ja, glaube ich auch. Zumal sie jetzt 2-0 gegen den FC Erzgebirge Aue verloren haben. Und ich würde dazu ein bisschen was sagen.
Ja, mach das gerne.
Es ging damit los, dass Sommer, Verteidiger auf Seiten der Lübecker, an Männel scheitert. Generell die Anfangsphase gehörte den Lübeckern. In der 15. Minute dachte sich Marcel Bär dann aber, nö, jetzt reicht's mit Lübeck, 1-0 Aue. Dahnhof scheitert danach an einem starken Philipp Klevin. Philipp oder Pascal?
Nee, Philipp, ne? Ja.
Velasco dann in der Offensive für Lübeck verzieht knapp. Dann gibt es einen Foul von Corbinian Burger an Robin Velasco. Der Schiedsrichter entscheidet auf Notbremse und Rot. Wie siehst du das?
War es auch, oder?
Ja. Ja. Ist relativ, also ja. Burger zieht da Velasco einfach nur um. Seitz scheitert dann an Klevin und dann gibt es die nächste Szene. Seitz fällt gegen Sommer im Strafraum. Es gibt einen Elfmeter, den Mirnes Pepic zum 2-0 nutzt. Ist der Elfmeter gerecht?
Glaub wohl.
Ich fand Sommer stellt sich da einfach dämlich an. Somit gewinnt Aue 2-0. Lübeck verliert. Und man darf sich die Frage stellen, wird das nochmal was für Lübeck? Florian Schnorrenberg ist ja der Trainer, der für Patrick Pfeiffer übernommen hat.
Genau, der Trainereffekt ist komplett verpufft.
Richtig.
Also das muss man ehrlich zugeben.
Die sind solide reingestartet, haben gegen Sandhausen 2-1 gewonnen, letztes Jahr noch. Dann haben sie Mannheim zu Hause 2-1 geschlagen, dann haben sie 1-1 gegen 60 gespielt. Aber jetzt gegen Aue war das wieder, Lübeck verfällt in alte Muster.
Ja. Wieso hatte ich denn... Stimmt, so schlecht war der Auftakt ja gar nicht. Wieso hatte ich denn im Kopf, dass sie so schlechter gestartet sind? Ja gut, aber Mannheim, ne? Direkter Gegner.
Ja.
Ja.
Ich sag mal so, ich würde Lübeck noch nicht ganz so abschreiben wie Duisburg und Freiburg.
Ja gut, das hat die Tabellensituation so an sich.
Richtig, aber
ich glaube trotzdem, dass
es
am Ende
für Lübeck nicht reichen wird. Genau. Wie schon vor drei Jahren oder wann das war.
Und jetzt geht's halt für Lübeck gegen Ulm, Dresden und Münster. Das ist schon hart.
Wenn's gut läuft, ein Punkt. Im Regelfall sind es null. Und dieser eine Punkt wäre sogar gegen Dresden. Weil ich glaube. Nee, ich glaube, am ehesten stolpert Dresden da. Weil Dresden sich bekanntlich gegen solche schwer tut, aber da reden wir gleich noch drüber. Ich glaube, dass ich dir das in unserem privaten Kontext mal gesagt habe. Was ich ja ganz spannend fände für Lübeck, sollten sie runtergehen, vielleicht darüber nachdenken, Patrick Pfeiffer wieder zurückzuholen.
Kann sein. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt seine Lizenz macht. Da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet.
Richtig. Für die Regionalliga wäre es ja erstmal egal.
Ja, aber ich glaube, er darf die Lizenz machen jetzt, wo er Drittliga-Trainer ist. Also das trägt dann, glaube ich, der DFB oder wie auch immer. Ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube, der macht jetzt erstmal in Ruhe seine Lizenz. Das würde ich machen, wenn ich Pfeiffer wäre.
Ja, denke ich auch. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass dann vielleicht so ein Anruf käme und die sagen, ey, wie wär's? Weil ich glaube, dass sie ihn wirklich nur aus dem Grund geschmissen haben, dass er die Lizenz nicht hat, sie weiterhin diese Strafe bezahlen müssen und sich halt sagen, okay, wir stehen nicht gut da, wir haben die Hoffnung, vielleicht irgendwie drinnen zu bleiben, also entlassen wir dich, weil wir eben nicht mehr diesen Strafbetrag tragen können. Aber keineswegs, weil seine Leistungen schlecht waren oder so. Ich glaube, wenn Lübeck nicht ganz so dastehen würde, wo sie stehen, sondern tendenziell einen Platz höher, beziehungsweise vielleicht auch auf einem 16. Rang oder 15. Rang, dann glaube ich, hätte man einen Pfeiffer nicht entlassen und hätte gesagt, wir ziehen das Ding komplett durch. Es ist halt der Wirtschaft geschuldet. Ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Ich finde, Lübeck merkst du halt an, dass die halt so alles geben, dass die halt so mit dem kleinen Kader, kleinen Etat, was sie da haben, ankämpfen. So als, also ich finde, dass es so die Leichtigkeit fehlt, da wie du was bei Haching siehst oder bei Münster siehst, die fehlt einfach bei Lübeck und du siehst, das alles ist immer anstrengend bei denen. Und
weil beide, ja, beide Clubs aber auch einen höheren Etat haben.
Ja, das stimmt.
So, das ist halt der Genickbruch für den VfB.
Gut.
Ja, und Aue?
Ja, wir wollen noch um Aue, ja, genau. Aue wollte ich auch noch was zu sagen. Ja, Aue gewinnt wieder wichtige Spiele.
Stimmt.
Und ja, später komme ich nochmal zu einer Sache dazu, aber später. Ja, letzte in der englischen Woche noch gegen Sandhausen verloren, ganz ganz knapp und ärgerlich. Da davor Essen geschlagen, nicht unverdient. Ja, man macht sich. So langsam arbeitet man sich raus aus meinem Hate.
Ja. Das stimmt.
Aber sie sind auch inzwischen genau in der Tabellenregion, wo ich sie halt auch gesehen habe. Also
so da gehören sie.
So Platz 9, da gehören sie auch hin.
Ja.
Ich höre nicht tiefer.
Absolut.
Apropos, da gehören sie hin. Sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, mach das gerne. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Würdest du sagen, dass der RWE genau dahin gehört, wo er jetzt gerade ist?
Ja, Platz 7, zwischen 6 und 8, finde ich, gehören sie. Aufstieg, Thema Aufstieg würde diese Saison viel zu früh kommen. Nächste Saison können wir gerne drüber reden, aber die Saison wäre das zu früh. Von daher passt es da, wo sie stehen.
Man muss aber bedenken, dass RWE natürlich noch als höchster Club ohne 23 Spiele, also die haben halt noch ein Spiel offen. Wenn die das gewinnen, sind sie halt ein Punkt hinter Platz 3.
Sind sie wieder mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Ja, das trotzdem, ist noch richtig zu erwähnen. Trotzdem gehören sie dahin, wo sie jetzt gerade sind. Ich finde nicht, dass sie so viel höher gehören. Noch nicht. Wie gesagt, wir können da gerne nächste Woche drüber, oder in nächste Saison besser gesagt drüber reden. Aber diese Saison käme das meiner Meinung nach noch zu früh.
Genau, das wird ja nächste Woche, im Laufe der Woche nachgeholt. Das Spiel gegen 60.
Genau. Wie ging denn das Derby aus? Gegen Münster jetzt. Magst du uns da was zu erzählen?
Ja, das Derby endete mit 2-1 für Preußen. Und es begann mit Lorenz, der auf Kuhs und der macht das den Führungstreffer für Münster. Dann scheitert Brumme an Preisinger. Detas verzieht noch einmal knapp. Und dann Wonisch auf Obus, der dann zum Ausgleich. Badmas am Tor vorbei, Kireva am Tor vorbei. Und Wonisch scheitert nochmal an Schulte Nius. Und Weg kam dann zum 2-1 Siegtreffer. Und draußen ist es wieder das gute alte Derby gewesen. Ich frage mich ja, wie lange war Münster gegen Essen schon Derby? Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur ein Gefühl, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht groß in der Historie von beiden Clubs drin. Ich weiß, dass seit Regionalliga-Zeiten da auf jeden Fall eine Rivalität herrscht, aber herrscht die schon sehr lange?
Philipp, helf uns mal da bitte. Und alle anderen RWE-Fans, die uns hören. Klärt uns da mal bitte auf, weil ich kann dir sagen, ich weiß es nicht.
Also ich wusste, dass es jetzt ein Derby ist, aber ich dachte, ich konnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Rivalität erst seit kurzem gewachsen ist. So, damals gab es ja den Böllerwurf und so weiter. Also das.
Und selbst wenn sie erst seitdem ist, ist es halt eine Rivalität, die da ist.
Ja, klar. Münster konnte sie für sich entscheiden, sind jetzt nur noch 4 Punkte hinter dem RWE. Und ja, ich glaube, die Wette, dass Münster der beste Aufsteiger wird, das wird nicht mehr so ganz passieren. Aber wir haben ja auch gesagt, Münster wird es souverän schaffen, die Liga zu halten. Und das sieht absolut so aus. Sie spielen guten Fußball und das gefällt. Die haben richtig viele gute Newcomer.
Weißt du, was mit Johannes Schenk schon wieder ist?
Nee.
Weil er hat jetzt nicht gespielt gegen Essen.
Das kann ich dir gerade nicht sagen.
Gegen Ingolstadt hat er auch schon nicht gespielt.
Wahrscheinlich einfach wieder rausrotiert.
Ja, finde ich schade, weil ich fand ihn gut.
Ja, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen.
Er ist einmal Podcast-Prinz geworden. Bei mir.
Ich wollte gerade sagen, bei dir, nicht bei mir.
Ja, aber es war gut.
Ja, ja, klar.
Auch wenn sie verloren hatten, aber das Spiel von ihm war stark. Das war direkt nach dem Bayern-Spiel.
Ja, und RWE? Wenn wir jetzt RWEler fragen, die würden ja sagen, ja, Ausrutscher, das ist ja, war eigentlich viel besser und macht es auch sein. Also
ich würde es als Ausrutscher betiteln, aber passiert dir halt. Du bist meiner Meinung nach kein Aufstiegsaspirant.
Ich glaube, das ist einfach nur zu unkonstant, was Essen da spielt.
Deswegen nächste Saison gerne.
Ich glaube, wir müssen noch über die eine Fanaktion reden vom RWE.
Ich finde die auch, hatten, ganz kurz bevor wir dazu kommen, ich finde auch, der richtige Stürmer fehlt.
Ja, das ist durchaus richtig.
Marvin Obus hat irgendwie 5 Tore. Isaiah Young hat ein paar, I guess. Hat 4 Tore.
Man stelle sich vor, ein Baumann würde für den RWE spielen.
Wonitsch hat 3 Tore. Also das ist alles so aufgeteilt. Die haben nicht diesen einen klaren Stoßstürmer. Und ja, wenn die einen Baumann hätten. Ich glaube, der hätte.
Ich mache eine heftige Prediction.
Baumann im Sommer zu RWE.
Falls Halle absteigt, wechselt Baumann zum RWE und RWE geht hoch.
Es wäre das Best Case für Essen.
Genau, es wäre auch das fehlende Puzzleteil, so ein bisschen so einen richtigen Stürmer mit Torriecher.
Genau. Wie viel Tore hat Baumann bei Halle gemacht diese Saison?
Weiß ich nicht, viele.
Ich guck mal eben. 12 Tore.
Ja, auf jeden Fall.
In einem Team. Ja, die haben gute Spieler mit Dennis, mit Geiret, mit Halimi. Aber in Essen hätte er Spieler um sich rum wie Brumme, Young, Obus, wenn man den vielleicht noch eine Saison von Köln kriegt, Harenbruck, Schapina, Eisfeld. Das ist nochmal eine andere Qualität. Wiegel. Also ich behaupte, der hätte die Stand jetzt, wenn er da spielen würde. Wenn er in Essen spielen würde, hätte er Stand jetzt 17 plus Tore.
Ja, und er hat halt, das, ja, weiß ich nicht, das ist halt auch mal, Halle spielt halt deutlich offensiver, ne? Also, ja, das weiß ich nicht, ob ich das sofort mitgehen würde. Aber das wäre halt das richtige Puzzle. Ich glaube, dass Essen halt auf dem Aufstiegsplatz stehen würde, wenn sie Baumann hätten die Saison.
Ja, oder einen Stürmertyp à la Baumann.
Ja, genau. Ja, über die Fanaktion, über die ich überreden wollte, war die Essener Fans haben in Münster sich über diese Aktion, oder die, nee, Aktion ist falsch, ja, über dieses Awareness-Konzept von Münster lustig gemacht, von dieses, von wegen, ist Luisa immer noch hier oder so. Weißt du, kennst du, oder?
Ja.
Und hatten dann so ein Plakat hochgehalten, wo ich auch denke, ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Nicht viel.
Macht es nicht sympathisch.
Nee, absolut nicht.
Absolut, also, überhaupt nicht.
Man soll halt einfach nur provozieren in dem Fall, ne? Man soll halt zeigen, oh, ja, ihr seid die Political Correctness Leute, wir nicht. Und ja, ich find's ein bisschen. Es ist einfach
unnötig und dumm.
Ja.
Ganz einfach. Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu
sagen. Klar.
Ist ja auch nur ein Teil der Fanszene, klar. Aber dieser Teil ist halt einfach dämlich.
Naja, gut, aber es ist ja nicht so, dass der andere Teil der Fanszene jetzt gesagt hat, ja, das finden wir scheiße.
Nein, sondern, klar.
Das wurde halt hingenommen. Ist halt auch.
Macht die Sache nicht besser. Ist einfach eine dumme, blöde Aktion, finde ich. Weil ich bin der Meinung, dass diese Awareness-Programme einfach super wichtig sind. Und auch echt viel helfen und bringen. Und
das kann ich nicht beurteilen. Also, ich weiß ich nicht.
Behaupte ich.
Ja, das kann durchaus sein. Das machen ja viele. Wahrscheinlich ist das dann so.
Ich hab Bekannte, die sowas nicht im Fußball, aber in einem anderen Kontext schon mal nutzten. Und denen hat das viel gebracht. Denen hat das geholfen. Von daher behaupte ich, dass das generell einfach, oder bin auch der Meinung, dass das einfach super ist. Weil man dann gleich eine Anlaufstelle hat. Und ich finde es nicht richtig, sowas dann ja so ins Lächerliche zu ziehen. Und ja, ist einfach unnötig.
Ja. Kommen wir zum Spiel 60 gegen Sandhausen. Endergebnis 1:1. Was kannst du mir dazu sagen?
Ein bisschen was von wegen, ja, nicht so spektakulär, wie es auf den ersten Blick scheint. Beides etwas verunsicherte Mannschaften. Es ging damit los, dass Jesper Verlaat die erste Chance übers Tor knallt. Dann ist es Meier, der zur Führung trifft. 60 Defensive, gerade Jesper Verlaat ist dort zu passiv und sieht nicht gut aus. Die erste Chance der 60er hat dann die zweite Chance der 60er, die auch wieder gefährlich war, hat dann Julian Guttau. Dieser verzieht aber knapp, der Ball geht am Tor vorbei. In der Folge ist es Richard Meier, der im Strafraum nicht eigensinnig genug ist. David Otto sucht, ihn findet, der zieht dann ab, trifft allerdings auch nur das Außennetz. Schröter trifft dann zur vermeintlichen Führung, scheitert allerdings an Abseits. Ob es wirklich Abseits war, lässt sich nicht ganz in den Fernsehbildern auflösen. Ich würde behaupten, minimal ja. Quadwo scheitert dann an Rehnen, trifft dann allerdings per Kopf wenig später nochmal zum 1:1 Ausgleich und dem damit verbundenen Endstand. Ein relativ chancenarmes Spiel geht 1:1 aus. Faire Ergebnisteilung für beide Clubs. Ich behaupte, 60 kann damit nicht ganz so gut leben wie Sandhausen. Sandhausen war so ein bisschen die Nähe zu den Aufstiegsrängen. 60 holt einen Punkt im Abstiegskampf, der tendenziell zu wenig ist, aber zumindest sie mal einen Platz nach oben auf Rang 14 rangieren lässt. Damit geht das zurück zu dir ins Studio, Marco. Bitte schön.
Das Wetter. Ja, bei 1860 wird es stürmisch bis, na gut, lassen wir das. Ja, 60, muss man sagen, das läuft doch gerade ganz gut unter dem neuen Trainer. Also sieht zumindest in Ordnung aus. Gut, zwei Unentschieden gegen Lübeck, muss man jetzt nicht immer, aber das, also als ich das 4:1 gegen Duisburg gesehen habe, muss ich sagen, da habe ich gedacht, boah, also da geht's los. Jetzt ein bisschen auf Bremse gezogen. Jetzt muss man halt beobachten, wie es weitergeht, ne? Also Aue, Essen, Ingolstadt, das sind eigentlich gute Gradmesser jetzt.
Ja.
Also wenn du Aue schlägst und nicht gegen Essen verlierst,
und auch nicht
dann würde ich sagen, unter die Räder hast du dich gefangen.
Ja.
Genau. Und deswegen, also habe ich ja gerade schon gesagt, Bielefeld 60, die sind vom Kader her für mich nochmal eine ganze Stufe zu gut, als dass sie wirklich absteigen können, wenn sie, ja,
wenn sie ein bisschen
normal
weiterspielen. Genau, das denke ich auch. Und für Sandhausen, die wahren sich die Chance. Jetzt lass die mal gegen Halle und Münster gewinnen. Und dann kommt es am 17. Februar schon zum absoluten Topspiel Sandhausen gegen Regensburg. Das wird richtungsweisend sein. Ja, ist auf dem Papier, klingend kein ja. Top, nicht schön, aber es ist ein Topspiel.
Absolut, absolut.
Aber es wird 14 Uhr in der Konferenz gezeigt.
Da gehe ich auch von aus, dass
das Topspiel ist da gezeigt wird. Ist ja terminiert.
Achso, ja, stimmt.
Von der Tabellensituation ist es ein Topspiel.
Ja, absolut.
Und das ist richtungsweisend für beide Teams. Und wenn Sandhausen das gewinnen sollte, mal davon ab, dass man gegen Münster und Halle jeweils nicht verliert, wenn Sandhausen das gegen Regensburg gewinnen sollte, dann hat Sandhausen aber noch ein ganz großes Wort mitzureden im Thema Aufstieg.
Das wäre krass, oder dann, also wenn wir am Ende Regensburg, Dresden, Sandhausen auf den ersten drei Plätzen landen, alle Absteiger, das ist super selten in der dritten Liga. Moment mal.
Dresden hat letzte Saison schon.
Ja, ich Idiot. Ich habe schon gedacht, hä, es gibt ja noch Bielefeld. Ich bin voll Idiot.
Ja. Schön, dass du es wenigstens einsiehst.
Ja, aber Dresden wirkt wie ein Absteiger.
Ja, damit können wir das auch einleisten. Dresden, das Hamburg der dritten Liga.
Ja, das hat einer im...
Oder wolltest du noch was zu Sandhausen sagen?
Nö, alles gut. Das hat Nico RWE bei uns im Forum geschrieben. Dresden ist Hamburg der dritten Liga. Und ich finde, das passt.
Ja, ich auch.
Bedingt. Ja, es passt. Also wenn man es so vom Außen betrachtet, dann ja. Aber
unaufsteigbar.
Also, aber der Unterschied zu Hamburg ist, Hamburg spielt ja auch Spiele, wo sie nicht besser sind. Ne? Also ich finde jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund. Ja, Dresden war meiner Meinung nach die klar bessere Mannschaft, die das Spiel hätte gewinnen müssen.
Es ist halt das alte leidige Thema, ne? Chancenverwertung.
Ja, klar. Aber trotzdem, das auf Dauer betrachtet, das lässt sich dann auch Spiele gewinnen. Also da sollte man sich, ich glaube, das Einzige, was du halt das passieren kann, ist, dass du dir den Kopf um solche Ergebnisse machst. Wenn du solide runterspielst, dann steigst du am Ende auf und ich bleibe dabei. Dresden wird aufsteigen, wird da nicht so viele Punkte lassen, dass sie drin bleiben. Ich bleibe auch übrigens auch dabei, dass Dresden als Tabellenerster aufsteigt. Auch wenn sie es jetzt nicht mehr sind.
Das wird man dann.
Würdest du dagegen halten?
Nicht zwangsläufig, weil ich glaube, dass sich der Offensivstil von Dresden einfach dem Defensivstil von Regensburg am Ende durchsetzen wird.
Moment mal, was der setzt sich gegenüber wem durch?
Gegenüber Regensburg.
Achso, ja, okay.
Also Platz 1 und 2 werden nur zwischen Regensburg und Dresden ausgetragen.
Gehe ich mit.
Ich glaube nicht, dass Ulm, Sandhausen oder Ingolstadt da ein Wörtchen mitzureden haben um Rang 1 und 2.
Ja.
Und am Ende wird sich dann der Offensivstil von Dresden, ja, RWE ist für mich kein Contender. Am Ende wird sich Dresdens Offensivfußball gegenüber Regensburg Regensburgs Defensivfußball durchsetzen, was das Thema Meisterschaft angeht.
Ja, das glaube ich auch.
Dass beide direkt hochgehen, das steht für mich außer Frage.
Ja, wie ist denn das Spiel verlaufen?
Ach, das wollte ich dich gerade fragen.
Na, jetzt musst du.
Dann muss ich wohl ran. Also es ging 2-1 für die schwarz-gelbe Mannschaft aus, die in Rot gespielt hat. Das war das Black and Yellow Derby. Der Schwarz-Gelbico. Denn Ilongo Jumbo trifft zur Führung zum 1:0. Dresden wacht dann dadurch auf. Lemmer sieht Hermann, der trifft nur Aluminium. Eberwein dann mit einem schönen Pass auf Butler, der trifft Aluminium. Cueto mit einem tollen Solo über außen sieht Lemmer. Der trifft zum Ausgleich, weil Ostrinski da mithilft und nicht gut aussieht. Meißner sucht Hoffmann, der zieht ab und trifft Aluminium. Ja, und beim 2-1 von Bamba, der der Siegtreffer für Dortmund ist, sieht Lars Böning einfach gruselig schlecht aus. Und so geht Dortmund in, ja, mit einem schmeichelhaften 2-1 Sieg vom Platz. Lars Böning kriegt man aus Meppen, aber Meppen eben nicht aus Lars Böning.
Ja gut, er ist jetzt auch schon länger nicht mehr in Meppen gewesen. Ne?
Also ich musste den doch lautern. Ich musste den
ja,
doch
ja, kriegen. Gut. Ich mag Lars Böning.
Ich Come auch. Back. Ich auch. Ich würde ihn sofort nehmen, zusammen mit Tobias Graulich.
Ne, den würde ich nämlich nicht nehmen.
Ich weiß.
Den mag ich nicht.
Den mag ich nicht. Den linken Fuß da, den Latzikopf.
Ich finde ihn einfach unsympathisch.
Der hatte, glaube ich, ein gutes Spiel. Aber ist ja auch egal. Ja, Dresden verliert am Ende 2-1, weil sie alte Fußballerregel, machst du vorne keinen, kriegst du hinten einen. So war das auch in diesem Spiel.
Das war sogar in einem Konter zusammengefasst. Also du triffst vorne einen Pfosten und stimmt. Der im Konter ging das Ding zum 2-1 rein.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hast du recht. Ja. Fazit zum 23. Spieltag.
Ja, es bestätigt Trends teilweise. Ja. Es und unterbricht Trends. Also gerade ja. Bielefeld muss richtig aufpassen jetzt, dass das nicht
komplett nach hinten ja. losgeht.
Ich glaube, es wäre sinnvoll, über einen Trainerwechsel nachzudenken. Du musst halt jetzt wirklich Klassenerhalt als Ziel absolut. Und das machen sie, glaube ich, auch. Sagen, Klassenerhalt ist das, wo was jetzt zählt. Und genau so ist es nämlich jetzt auch.
Die sagen, pass auf, mach Klasse halten und du bleiben. Mach Klasse nicht halten in nächster Woche und dann du weg.
Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das sein Schicksalsspiel wird gegen Köln. Ja, ja, das darfst du nicht verlieren. Dann könntest du nämlich im nächsten Spiel auf dem Abstiegsplatz stehen. Und das wäre sehr gruselig, wenn Bielefeld tatsächlich absteigen sollte in Drittliga 4. Von 1 in 4, das gab es das schon mal? Frage?
Viktoria Berlin.
Von 1 in 4, Liga 1 so. In Liga 4?
Ja, 60. Nee, auch nicht, warte mal. Paderborn wurde damals nur bis in die dritte runtergereicht?
Jein, sie wären abgestiegen, aber sie sind aufgrund von 60 eben nicht abgestiegen. Ach stimmt, so war das. Genau, die wurden dadurch gerettet. Also es gab es, in, also sportlich ja, gab es das schon mal, aber lustigerweise auch aus Westfalen. Irgendwie hätte ich Angst, wenn ich in der Gegend wäre. SCFL, watch out.
Ja.
Aber tatsächlich realistisch gab es das noch nicht. Ne? Also es sei denn, es gab jetzt noch eine ganz andere Mannschaft, die mir nicht bekannt ist. Aber ich glaube, das gab es noch nicht. Es wäre Bielefeld, man kann wieder Rekorde aufstellen. Aber ich will es euch nicht gönnen, wirklich nicht. Vorher will ich auch bei euch nochmal ins Stadion. Wird Zeit. So weit ist das nicht weg.
Ja, das stimmt. Eigentlich stimmt das.
Das habe ich mir auch noch vorgenommen. Also das wird diese Saison noch passieren, da bin ich mir ganz sicher. So. Dann kommen wir langsam zum Podcast-Prinzen.
Ja, ne? Wir haben noch zwei Tagesordnungspunkte.
Genau. Podcast-Prinz und Tippen. Ich würde vorschlagen, dass wir für die letzten beiden Spieltage keinen Podcast-Prinzen bestimmen.
Nö, ich hätte, also einen hätte ich gehabt. Und zwar hätte ich einen Podcast-Prinzen für den 21. Spieltag gehabt.
Mhm.
Und zwar hätte ich da Sebastian Mai genommen, weil er sich da das ja. Kreuzband gegen 60 gerissen hat. Ähnlich wie Patrick Schmidt in der Hinrunde. Aber ja. Wir nehmen für Spieltag 21 und 22 jeweils keinen Podcast-Prinz. Aber ich wollte
genau, Sebastian Mai. Das heißt ja auch Podcast-Prinz und nicht Spieltagsprinz. Genau.
Ich wollte Sebastian Mai trotzdem einmal hier in diesem Kontext erwähnt haben. Ich hätte ihn genommen, so. Wenn wir an diesen Spieltagen eine Folge gemacht, geschafft hätten.
Wen nimmst du denn? Ich weiß, wen ich nehme.
Kurz und schmerzlos, Terry.
Ja, ganz ehrlich, habe ich ein bisschen mit gerechnet. Deswegen habe ich
ihn noch nicht genommen. Deswegen nimmst du
Feed. Habe ich auch überlegt? Nein.
Okay.
Und zwar habe ich mich für einen entschieden, der seit Wochen und ja, fast schon Monaten wirklich gute, richtig gute Leistung bringt. Und der es auch einfach mal verdient hat, Podcast-Prinz zu werden. Hat auch bei Meppen gespielt, deswegen darf ich das auch mal erwähnen. Es ist Menes Pilpic.
Ja, ist
ich
okay.
Nehme einen Auer. Es ist unglaublich.
Aber hast du doch letztes Jahr auch schon mit Martin Mennel.
Ja, gut.
Also wenn einer von uns die Auer nimmt, dann du. Mennel, Klevin. Ja, aber
Keeper zählt. Habe ich Klevin genommen?
Ja, du hattest letztes Jahr auch Klevin. Ich habe keinen Auer genommen.
Das weiß ich
nicht. Oh doch, ich hatte glaube ich Jonjic oder sowas mal. Aber gut, dann sollen's Terry Boyd und Mirnes Pepic sein. Dann machst du ja mit Pepic das, was ich mit Kerskin gemacht habe.
Genau, Mirnes Pepic wollte ich noch dazu sagen, das Einzige, was der Mann nicht kann, ist schießen. Also der hat wirklich, der kann nicht, ich weiß nicht, auch nicht, warum man die Elfer schießt bei Aue. Also als ich gesehen habe, der schießt einen Elfer, habe ich gedacht, seid ihr euch sicher? Wisst ihr, wie gut der schießt? Also wirklich, der kann nicht schießen, das ist unglaublich. Wenn der irgendwie, der tankt sich durch, macht einen Haken, schießt das Tor, kannst damit rechnen, der ist entweder zu lasch, geht zum Torwart, fliegt durch die Gegend, also der geht einfach, der kann nicht schießen. Der kann alles andere, aber schießen nicht. Aber der belebt das Auer-Geschäft halt so doll, kann, also ist halt richtiger Motor im Mittelfeld und gerade in dem Spiel hast du das gesehen. Und deswegen, finde ich, hat es Pepic verdient.
Ja, ist in Ordnung. Ich hab einen Terry.
Auch in Ordnung.
Ich mag einen Terry. Die andere Idee wäre halt Feed gewesen.
Ja, genau. Das hatte ich auch.
Wir gehen in die Tipps und an alle, die es noch nicht getan haben und diesen Podcast hören, öffnet euer Handy, gebt eure Tipps ein, damit ihr dran denkt. Aber ich will nochmal auf den Spieltagssieger... Apropos
dran denken.
Ja, ich bin Profi. Ich habe an Spieltag 21 habe ich, also an der englischen Woche, in der englischen Woche, ne, ich habe nur beziehungsweise der Spieltag vor der englischen Woche. Ich habe nur den Samstag getippt Ich hatte irgendwie 13 Punkte oder so.
Du Sack. Ich habe in der englischen Woche leider auch den Mittwoch verpasst.
Ach nee, das, stimmt, so war das. Den Mittwoch habe ich verpasst, den Dienstag hatte ich getippt. Ich hatte 11 Punkte geholt. An dem Dienstag.
Nee, ich hatte es gar anders. Ja doch, nein, ich habe den Dienstag natürlich verpasst. Also ich habe zu spät getippt, den Dienstag und dann den Mittwoch getippt. So war das. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wenn unser Podcast ausfällt, es trifft auch uns. Weil wir dann selber nicht dran denken zu tippen, weil wir es ja immer im Podcast machen.
Richtig.
Und ja, dann vergessen wir es. Also das tun wir nicht, weil wir überhaupt kein Interesse mehr in der Liga haben, sondern einfach, weil das super unroutiniert ist, das zu machen, ohne den Podcast
Richtig.
Zu machen. Richtig. Jetzt machen wir es aber wieder.
Ich bin mit meinen 11 Punkten trotzdem noch in der Top 30. Ich habe einen Platz verloren. Ich bin jetzt 29. Aber dickes GG geht raus an Tobi. Denn Tobi hat den Spieltag gewonnen mit 22 Punkten. Das ist stark.
Respekt.
Damit 4 Plätze nach oben auf Rang 14. Ich weiß gar nicht, wo du rumrennst. Oh, der SV Meppen-Podcast. Lukas kommt mir gefährlich nah. Lukas ist nur noch, liebe Grüße an dieser Stelle, nur noch ein Punkt hinter mir. Oh, oh.
Ich bin, glaube ich, 83. An der Stelle auch nochmal können wir erwähnen, jetzt wirklich, ihr könnt unter dem PayPal-Link, der unten in den Shownotes ist, uns eine kleine Spende dalassen, wenn ihr möchtet. Und dann ja, ist das fürs ja, ist das für das Tippspiel gedacht. Wer Erster wird, bekommt ein Trikot seiner Wahl. Ja, vorzugsweise natürlich der dritten Liga.
Genau.
Und der zweite Platz bekommt von Pierre von Stahlschwein ein Wimpel seiner Wahl gestellt.
Auch da vorzugsweise dritte Liga. Du, mein Freund, ich habe gerade mal geguckt, du bist übrigens 87.
Ja, ich bin weit hinten.
Du also hast ja massig Rückstand auf mich.
Das hat keinen Zweck mehr bei mir. Ich mache das nur noch aus Spaß.
Aha. Also ich glaube auch nicht. Ich habe mittlerweile, ich habe mittlerweile 40 Punkte Rückstand auf Rang 2. Ich glaube auch nicht, dass ich da oben nochmal eingreifen werde. Aber egal, Top 30 will ich finishen. Das ist mein Ziel.
Ja, möchtest du anfangen mit Dortmund 2 gegen Saarbrücken?
Wenn du es so vorliest, muss ich es ja. Knackiges 2-2.
Ich habe auch schon eingetippt, 1-1.
Essen-Freiburg?
Das wird ein... ich glaube, Essen wird das gewinnen, aber mit einem 2-0.
Oh, das ist mein Tipp, Mann. 3-1, komm.
Dann bist du dran mit Aufsteigerduell Lübeck-Ulm.
0-3.
Oha.
Ich sehe nichts für Lübeck da leider.
Ja, doch, ein Tor machen sie. Ich bin beim 1-3.
Aue 60.
Ich glaube, Aue gewinnt das. 2-1.
Das wäre mein Tipp gewesen. 2-2.
Da bist du dran mit Haching gegen Verl.
2-2. In Haching spielen ist immer eklig.
2-1.
Sandhausen-Halle.
Ja, das wird ein 3-2.
4-2.
Bielefeld-Köln.
0-0.
Okay. 0-0. Nee, da fallen schon Tore. Boah, ich denke, das Bielefeld das gewinnt mit 2. Ah, ich habe schon oft 2-1 getippt. 2-1.
Ingolstadt Dynamo.
Das gewinnt Dynamo. Und zwar mit 1-4. Deutlich.
Uiuiui. So ein Tipp von dir. 3-2 Dynamo.
Dann bist du dann mit Mannheim gegen Münster.
Mannheim gewinnt überraschend mit 2-1.
Ich gehe mit einem 1-1.
Und Duisburg-Regensburg.
Ich glaube, auch wenn der Klassenunterschied echt groß ist, dass das sehr lange, ich sage ja, ein sehr lange, sehr, sehr ekliges,
Biederes,
nicht schön anzuschauendes Spiel wird. Und es geht am Ende 0-1 aus. Regensburg gewinnt
das. Och, Digga. Nimm mir doch nicht meinen Tipp. Ja, Regensburg gewinnt 2-1. 0-1 war halt auch mein idealer Tipp, ne?
Wen tippst du denn? Apropos Tipp.
Oh, Podcast-Prinz.
Podcast-Prinz-Tipp.
Weiß ich nicht. Ich hab einen 4-2-Sieg bei... Ein 4-2-Sieg bei Sandhausen. Ich habe einen 3-2-Sieg bei Dynamo. 3-0 Ulm.
Ich nehme einfach mal Niklas Hauptmann. Warum denn nicht?
Schreiber von Saarbrücken. Saarbrücken Dortmund 2-2 und Saarbrücken Schreiber hält das Ding. Fest.
Okay.
Finally. Eine etwas längere Folge.
Genau.
Hatten wir ja auch angekündigt. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr neben den Folgen nicht genug von uns kriegen könnt, dann checkt doch uns gerne auf Social Media ab. Ihr könnt uns finden unter @DorfVader und @AllAboutSport auf Twitter respektive X. Zusätzlich findet ihr uns auf Instagram unter 243.podcast, mich dabei auch noch unter @allaboutsports. Und ansonsten geht am Wochenende wieder ins Stadion, supportet eure Teams, tippt fleißig, schreibt uns gerne.
Wir gehen auch ins Stadion, ne? Feedbacks.
Wir gehen auch ins Stadion, allerdings selbe, eine
für
Liga.
Unterschiedliche Mannschaften.
Richtig, eine Liga drunter. Ich bin auch im Infi, du nicht.
Oh, wer weiß, ne? Flitzer.
Machst du einen Flitzer, renn ich aufs Feld und grätsch dich um. Und ich sag meiner Schwester, weil die kommt, dass sie das filmen soll. Dann zieh ich mir eben eine Weste über und mach den Ordner, der die hinterher rennt. Und das wird dann Special-Video hier für den Podcast.
Spielt der Bremer SV gegen Meppen. Richtig. Und da sind wir dann bekannterweise auf unterschiedlichen Seiten.
Genau, genau. Du auf der blau-weißen Seite und ich auf der anderen blau-weißen Seite.
So sieht's aus.
Nein, mal
gucken,
also.
Wie es ausgeht.
Klarer Sieg für den BSV. 3-2. nein, geht ins Stadion. Supportet eure Teams. Schreibt uns gerne Feedback, wenn ihr irgendwas habt, was ihr anmerken wollt. Joint auch noch der Kicktipp-Gruppe, auch wenn wahrscheinlich ihr nicht mehr gewinnen könnt, aber einfach für den Spaß. Da freuen wir uns immer über jede Nachricht. Und bis dahin, genau, bleibt gesund.
Da sind auch viele aktiv, da kann man auch gut.
So ein kleines,
selbst wenn man nicht mehr tippen möchte, kann man da auch noch mal reingehen.
Richtig, richtig. Ein kleines Forum, ein bisschen vernetzen mit ein paar Leuten, immer eine coole Sache eigentlich. Bleibt bis dahin gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und Marco hat die letzten Worte. Von mir gibt es nur noch ein. Ciao, ciao.
Ja, ist nur einfach schön, wieder das Mikro vorm Gesicht zu haben nach so langer Zeit. Und ja, es geht wieder weiter. Und ja, von mir auch. Bis dann. Ciao.